Ja, Summer of Love, und ich möchte uns nochmal bewusst machen, wir reden ja über Liebe, das ist das Thema, und die Liebe Gottes, wie hoch eigentlich der Standard der göttlichen Liebe ist, wie hoch das eigentlich ist. Und das ist ausgedrückt in dem, auch was Jesus sagte in Johannes 13, 34. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, damit, wie ich euch geliebt habe, ihr auch einander liebt. Hier sehen wir, ja, wir sollen Liebe einander geben, so wie er uns geliebt hat. Das heißt, der Standard von Liebe, wenn wir über Liebe reden, dann reden wir über die Liebe, so wie Jesus geliebt hat. Und das ist ein ganz anderer Standard. Und es gibt ja ganz unterschiedliche Formen der Liebe. Und fangen wir mit der Eigenliebe an. Eigenliebe, das ist etwas, wo wir alle mit vertraut sind, diese egozentrische Liebe, wo es nur um uns geht, wo der andere gar nicht als liebenswert erscheint und wo es immer nur mir selbst geht. Das ist die Gemeinschaft, in der wir leben. Und da gibt es natürlich die Freundesliebe, das ist die natürliche, menschliche Liebe. Da geht es darum, dass man liebt, was liebenswert ist. Aber wir reden um eine andere Form der Liebe, und das ist ausgedrückt in diesem Wort auch Feindesliebe. Das ist die übernatürliche, göttliche Liebe, nämlich lieben, was nicht liebenswert ist. Das hat Gott getan, das ist die Liebe von Jesus. Die Bibel sagt uns, jeder liebt eine Person, die er auch gerne hat, die ihn auch zurückliebt. Aber was ist mit den Personen, die nicht liebenswert sind? Und davon reden wir. Und das ist ja ausgedrückt auch in Paulus Worten im Römerbrief, wo er sagt, Gott erweist seine Liebe gegen uns darin, dass er Christus gegeben hat, als wir noch Sünder waren, heißt es, ja? Als wir noch Feinde waren, als wir in Feindschaft leben, heißt es in dem Zusammenhang. Und Jesus würde nie etwas erwarten von uns, was er nicht selbst praktizieren würde. Weil Jesus praktizierte Feindesliebe. Feindesliebe ist, obwohl diese Person dir keinen Grund gibt zu lieben, dass du sie trotzdem liebst. Und warum sage ich das? Weil wenn wir das erkennen, verstehen wir, dass das Thema Liebe, da geht es nicht nur darum, nett zueinander zu sein. Weil manchmal ist es wirklich so, wir sind schon zufrieden mit dem Standard und sagen, okay, wir sind nett zueinander. Wir verstehen uns gut. Hey, wir sind tolle Leute. Es reicht eben nicht aus, sich nur menschlicherweise mit diesem Thema zu beschäftigen. Und um gemäß diese Standards lieben zu können, nämlich so wie Jesus geliebt hat, braucht es ein göttliches Eingreifen. Und dieses göttliche Eingreifen ist das Kreuz. Was hat das Kreuz mit unserer Fähigkeit zu lieben zu tun? Folgendes möchte ich dazu sagen. Erst das Kreuz von Jesus machte wahre Liebe möglich. Denn das Erlösungswerk am Kreuz ist das, was uns befähigt, in einer Weise zu lieben, wie Jesus uns geliebt hat. Immer wieder in den letzten Wochen dieses Bild habe ich gebraucht, um zu zeigen, dass es eben diese vertikale und horizontale Dimension der Liebe gibt. Und dieses Zeichen, das kennen wir alle, das ist das Kreuz, das ist das Symbol des christlichen Glaubens. Die vertikale Liebe Gottes und die horizontale. Und ich möchte euch einen Gedanken hier weitergeben, was uns das nochmal so vor Augen machen soll, wie das funktioniert. Weil wenn man ein Kreuz aufrichtet, ein physisches Kreuz, ein Holzkreuz, was man so auf diesen überall findet, auf den Bergen und überall, das Erste, was man aufrichten muss, ist welcher Balken? Der vertikale. Du kannst nicht damit anfangen, den horizontalen Balken zu legen. Du musst erst den vertikalen Balken setzen, damit der horizontale Balken stehen kann. Sonst funktioniert das nicht. Und das ist ein Bild dafür, wie es auch in unserem Leben ist. Es sei denn, dass die Liebe Gottes, die Vertikale, gesetzt wird in unserem Leben, werden wir nicht in der Lage sein, horizontal so zu lieben, wie wir lieben sollen. Wir werden uns alle nett finden und wir werden auch Sympathie empfinden für andere. Es wird emotional vielleicht liebevoll sein, aber das hat nichts zu tun mit dem Begriff der Liebe, den eigentlich hier die Bibel gebraucht, wenn es um die Liebe von Jesus geht. Was hat das Kreuz jetzt damit zu tun? Zum einen, durch das Kreuz sind wir Teilhaber des neuen Bundes geworden. Das ist so wichtig. Und deswegen ist es so bedeutsam, dass wir uns als Christen bewusst werden, was eigentlich der neue Bund ist. Auf was wir uns eingelassen haben, als wir an Jesus unser Leben übergeben haben und an ihn angefangen haben zu glauben. Nämlich als wir unser Leben ihm übergaben, wurden wir Teilhaber des neuen Bundes. Und der neue Bund, das ist das, was Jesus eingesetzt hat durch seinen Kreuzestod, öffnet eine ganz neue Dimension für uns. Und es gibt etwas, was wir in dem neuen Bund empfangen, und das ist vor allem die Kraft des neuen Lebens, die Kraft des Heiligen Geistes. Und da gibt es so eine starke Verheißung in Hesekiel. Die Propheten haben von dem neuen Bund gesprochen, haben darüber geredet, wie der neue Bund aussehen wird. Und eine Stelle möchte ich euch vorlesen aus Hesekiel 36, weil die so stark ist. Da wird alles gesagt. Hesekiel 36, 25 bis 27. Da sagt Gott quasi durch den Propheten, ich werde reines Wasser auf euch sprengen. Und ihr werdet rein sein von all euren Unreinheiten und all euren Götzen werde ich euch reinigen. Und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Und ich werde meinen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde machen, dass ihr in meinen Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmung bewahrt und tut. Das sind so starke Verheißungen, die davon reden, was Jesus denen bereitet hält, die ihn aufnehmen und diesen Bund akzeptieren und darin leben. Der Geist Gottes ist jetzt in uns. Und das Tolle ist, und das führt uns zurück zum Thema Liebe, es heißt in Römer 5, Vers 5, dass die Liebe Gottes ausgegossen wurde in unser Herz durch den Heiligen Geist. Das heißt, wenn Gott sagt, ich lege meinen Geist in euer Inneres, dann bedeutet das, dass wir den Geist der Liebe empfangen haben. Und das verändert alles. Und wenn wir das ergreifen als Christen, dass wir nicht denken, oh, jetzt müssen wir uns anstrengen zu lieben, jetzt müssen wir endlich lieben, jetzt müssen wir nett sein zu allen Leuten, sondern wenn wir verstehen, dass in uns ein Geist ist, von Gott gegeben, der Heilige Geist in uns ist, der eine enorme Fähigkeit hat zu lieben, dann verändert das alles. Dann weiß ich, Gott hat nicht nur gesagt, liebet einander, und zwar so, wie ich euch geliebt habe, sondern dann weiß ich, er gibt uns die Befähigung, die Fähigkeit, das zu tun. Deswegen ist Glauben und Liebe so wichtig. Deswegen sind sie gekoppelt. Ohne Glauben ist es eigentlich unmöglich, ein Leben zu leben in der Liebe Gottes, so wie es sein soll. Das ist unsere Zuversicht, dass die Liebe ausgegossen worden ist, indem uns der Heilige Geist in unser Leben hineingelegt worden ist und uns dadurch befähigt, zu lieben, wie Jesus liebt. Und noch etwas sagt das Kreuz aus, wenn es um die Liebe geht. Durch das Kreuz ist unser altes Leben beendet worden. Das ist das Kreuz. Wir wissen, Kreuz bedeutet Tod. Kreuz bedeutet das Ende. Wer ans Kreuz ging, das war sein Todesurteil. Es ist keine Person vom Kreuz lebendig wieder zurückgekommen. Wer nur einmal am Kreuz hing, war es aus. Das war eine ganz brutale Hinrichtungsmaßnahme. Und stellt euch vor, dieses Symbol hat Gott gesetzt als das Zentrum, als das Symbol unseres Glaubens. Und da steckt natürlich so viel drin. Ich möchte nur eine Seite davon betonen. Jesus sagte ja, wenn mir jemand nachkommen will, nehme sein eigenes Kreuz, ein eigenes Kreuz auf und folge mir nach. Das heißt, ein Nachfolger von Jesus zu sein bedeutet, mit anderen Worten, gekreuzigt zu leben. Nämlich das, was Paulus sagt zu den Galatern, nicht mehr ich lebe. Paulus hatte das erkannt, was es bedeutet, Jesus wirklich nachzufolgen. Er hatte erkannt, wenn ich ein Jünger von Jesus bin, wenn ich wirklich Jesus nachfolge, dann lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Und das ist so wichtig, wenn man über die Liebe spricht, weil gekreuzigt zu leben bedeutet zu lieben. Ich glaube, dass wir als Menschen nicht in der Lage sind, wirklich göttlich zu lieben, es sei denn, dass wir gekreuzigt leben. Es sei denn, dass dein Ich gekreuzigt, dass du weißt, dein Ich ist gekreuzigt, sprich, da, wo du dich immer um dich selbst drehst, wo es immer um dich selbst geht, wo es immer nur darum geht, was du denkst, was du fühlst. Da sagt Jesus, es ist aus, gekreuzigt. Dieses Ich ist am Kreuz und komm und folge mir nach. Lebe ein neues Leben in meiner Kraft, lebe ein neues Leben in meiner Stärke. Und dann erst sind wir fähig, wirklich zu lieben. Und wisst ihr, Tote sind die besten Liebhaber. Ja? Tote sind die besten Liebhaber. Wer jeder, der verheiratet ist, weiß, je toter dein Ehepartner ist, desto angenehmer ist er. Ja? Ihr wisst, was ich meine, stimmt's? Tote können zuhören, sie sind umgänglich, sie sind lernfähig, teamfähig. Mit ihnen kannst du zusammenarbeiten. Wenn das Ich gekreuzigt ist von einer Person, das sind Personen, die sind angenehm, mit denen will man zusammen sein. Im Gegensatz zu Leuten, die ständig so ihr Ich hochheben und sich selbst im Zentrum haben, das ist anstrengend mit den Personen, weil es immer nur um ihre Person, um sie selbst geht. Und deswegen, Tote sind die besten Liebhaber. Würdet ihr übereinstimmen? Gut, zurück zum Thema Liebe. Es gibt beim Thema Liebe einige Fallstricke. Und da möchte ich ganz kurz drauf eingehen, weil das wichtig ist, wenn wir uns mit dieser Thematik beschäftigen. Und ein Fallstrick ist ja etwas, ein Mittel, um jemanden zu Fall zu bringen oder zu schaden. Und das kann sehr schnell passieren, wenn wir uns mit dem Thema Liebe auf der horizontalen Ebene beschäftigen. Weniger in der Ebene mit Gott, vertikal, das ist einfach, Gott zu lieben. Aber auf der Ebene, da gibt es einige Fallstricke. Und ich möchte hier drei Fallstricke nennen heute Morgen. Fallstrick Nummer eins, die Frage, wer ist mein Nächster? Denkt an die Geschichte mit der Frage der Schriftgelehrten nach dem ersten Gebot. Der Schriftgelehrte fragt ja, was ist das erste Gebot? Jesus sagt, du sollst Gott lieben, den Herrn, deinen Gott lieben und deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und dann, interessant, das lesen wir in Lukas, dann fragt der Schriftgelehrte eine zweite Frage. Und er fragt, und wer ist mein Nächster? Weil Jesus ja dieses sagt, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und dann sagt er, wer ist mein Nächster? Eine ganz interessante Frage eigentlich. Und was dann Jesus tut, ist, er erzählt die Geschichte vom barmherzigen Samariter, die wir alle kennen. Diese Geschichte gab Jesus, um zu erklären, um deutlich zu machen, wer eigentlich der Nächste für uns ist. Wie wir dieses erste Gebot oder den zweiten Teil dieses ersten Gebotes umsetzen können. Und Jesus erzählt in dieser Geschichte, dass jemand einfach überfallen wurde von Räubern, geschlagen wurde, ausgeraubt wurde, am Wegesrand liegen gelassen wurde. Und dann kamen verschiedene Leute vorbei. Dann kam einmal der Schriftgelehrte vorbei und er ließ ihn einfach liegen. Hat nichts damit zu tun. Er hatte da nicht Interesse, sich reinzubringen. Dann kam ein Levit kam vorbei. Und er ging auch vorbei und ließ ihn links liegen. Und dann kam ein Samariter. Die Samariter waren ja ein verachtetes Volk. Sie waren eigentlich von den Juden, wurden sie eigentlich nicht als wirkliche gleichwertig, ebenbürtig gesehen. Und er reagierte ganz anders. Wir wissen, er vollzog einen Akt der Barmherzigkeit. Er sorgte dann für diesen angeschlagenen Menschen. Das Entscheidende hier ist im Vers 33 in Lukas 10. Wo wir lesen, aber ein Samariter, der auf der Reise war, kam zu ihm. Und dann heißt es hier, und als er ihn sah, wurde er innerlich bewegt. Jesus sagt hier ganz deutlich, wer eigentlich unser Nächster ist. Unser Nächster ist die Person, die in unseren unmittelbaren Verantwortungsbereich kommt. Er sah ihn. Das ist unser Nächster, der, den wir sehen können. Und ich glaube, das ist hier wichtig, dass wir das uns bewusst machen, wenn wir über diesen hohen Anspruch der Liebe Gottes sprechen. Es gibt Aussagen wie zum Beispiel, wir müssen alle Menschen lieben. Müssen wir das? Müssen wir alle? Können wir überhaupt alle Menschen lieben? Ja? Aufgrund dieser Aussage von Jesus oder dieser Geschichte fragen wir uns das. Ich meine, kann man alle Menschen lieben? Einfach so, ich liebe alle Menschen? wir sind dazu nicht aufgefordert, alle Menschen zu lieben. Das könnten wir gar nicht. Du kannst nicht jemanden lieben, der in Asien irgendwo ist, den gar nicht kennst. Das geht gar nicht. Also dieses Sehen ist hier dieses entscheidende Wort. Das ist gar nicht so einfach in Zeiten der weltweiten Vernetzung oder von Medien, weil durch Medien sieht man ja auch vielleicht eine Person am Ende der Welt. Und was macht man dann? Wie geht man damit um? Ich möchte hier deutlich sagen, du und ich, wir sind nicht verantwortlich für jede menschliche Not in dieser Welt. Wir können nämlich nicht die ganze Welt lieben. Aber wir sind verantwortlich für die Not dessen, der in unseren Verantwortungsbereich tritt. Weil das ist unser Nächster, ganz wichtig. Jetzt ist natürlich die Frage, könnte man dann nicht einfach Leuten aus dem Weg gehen und die Augen verschließen? Und das machen ja viele Menschen auch. Sie verschließen einfach ihre Augen. Sie gehen anderen aus dem Weg, dann ist man das Problem los, dann wird man nicht mit der Not konfrontiert. Sprich, man ist eigentlich dann nicht mehr dessen Nächster. Nein, das kann man nicht, denn wir haben einen Auftrag und der führt uns immer zu anderen Menschen. Geht hin in alle Welt. Ich meine, da kann man sich dem nicht so entziehen. Und wir haben einen Auftrag, so wie Jesus, der umherging und wohltat und alle heilte, die vom Teufel überwältigt waren, denn Gott war mit ihm. Das ist der Auftrag von Jesus. Und deswegen ist es so auch kostbar und wichtig, auch so Missionseinsätze, Kurzeinsätze, die sind können so lebensverändert sein, weil sie uns eben im Gehen mit der Not anderer Menschen konfrontieren, was sehr, sehr wertvoll ist natürlich. Fallstrick Nummer 2, falsche Erwartungen an Menschen. Ich glaube, dass einer der größten Fallstricke im Leben falsche, unrealistische Erwartungen sind. Wir Menschen sind besonders gut darin, Erwartungen zu richten an andere Menschen. Und wenn sie diese nicht erfüllen, dann sind wir verletzt, gekränkt, fühlen uns nicht geliebt. Dann haben wir zum Beispiel solche Gedanken, ja, wenn er wirklich ein Christ wäre, dann würde er sich anders verhalten. Immer diese Fromm, ja, dieser Ausdruck, immer diese Fromm. Was sind deine Erwartungshaltungen? Warum erwartest du so viel von anderen Menschen? Kannst du es selbst vielleicht umsetzen? Was erwartest du? Oder ein Christ tut so etwas nicht. Das sind alles solche Erwartungen. Und auch in uns selbst stellen wir oft falsche Erwartungen. Wir sind oftmals unsere Herausforderung für uns selbst, weil wir fordern oft etwas von uns selbst ein, was wir nicht liefern können und scheitern an unseren eigenen hochgesteckten moralischen Zielen und Prinzipien. Das geht ganz schnell. Das ist ein Fallstrick. Das ist richtig, dass wir hohe Erwartungen haben, dass wir lieben wie Jesus. Aber es ist falsch, es auf einer nicht richtigen Weise, falschen Weise umsetzen zu wollen. Menschliche Erwartungen führen immer zu Enttäuschung, unweigerlich. Weil Enttäuschung ist interessant, das Wort. Enttäuschung heißt eigentlich, dass eine Täuschung entfernt wird. Das ist eigentlich sehr gut. Enttäuschung bedeutet, Täuschung verschwindet. Und deswegen sind Enttäuschungen oftmals Gelegenheiten, die wir nutzen können, um uns auszurichten, dass wir sagen, hör mal, wie war das jetzt? Ich bin total enttäuscht. Und dann gehen wir und finden heraus, was Gott wirklich gemeint hat und was sein Wille ist. Was ist die Täuschung? Die Täuschung ist, wenn Menschen sich nur genug Mühe geben und sich anstrengen würden, dann werden wir besser. Aber ist das so? Und ich glaube, das ist das Dilemma der menschengemachten Religion. Wir vergessen, Menschen sind Menschen. Und es gut zu meinen, reicht eben nicht aus. Und deswegen unsere einzige Hoffnung ist in Gott. Und das vergessen wir manchmal. Das ist so schnell zu vergessen. Fallstrick Nummer 3. Falsche Erwartungen an Gott. Viele Menschen kämpfen mit diesen Gedanken, wenn es Gott wirklich geben würde, würde er so etwas nicht zulassen. Ja? Das hast du vielleicht auch dich selbst schon mal gefragt. Das ist ein Gedanke, der ganz viele Menschen beschäftigt, ganz viele Ungläubige oder Leute, die mit Gott an nichts am Hut haben. Aber wenn ein Unglück geschieht, wenn irgendwas passiert, was man nicht einordnen kann, sagt man, also wenn es Gott geben würde, dann würde so etwas nicht passieren. Oder Leute sagen, ich dachte, dass Gott ein Gott der Liebe ist. Ja, dieser Gedanke ganz oft. Und Menschen zweifeln oft Gott an, weil er ihren eigenen selbst erstellten Vorstellungen nicht gerecht wird. Das sind selbst erstellte Vorstellungen. Nur weil wir denken, dass wir wissen, wie Gott handeln müsste, heißt es doch nicht so, dass Gott wirklich so handeln muss. Ja, und das ist unsere Vorstellung oftmals. Wichtig ist zu sehen, wenn wir zum Thema Liebe kommen, nicht alles, was wie Liebe aussieht, ist wirklich Liebe. Nicht alles, was wie Liebe scheint, ist Liebe. Zum Beispiel, manche Eltern, die verwöhnen ihre Kinder nach Strich und Faden. Ja? Sie weisen sie nie zurecht. Sie ermutigen sie von morgens bis abends, sagen, du kannst das, du schaffst das, du bist der Beste und so weiter. Mit besten Absichten, weil sie ihren Kindern etwas Gutes tun wollen, natürlich. Ich sag dir, das ist keine Liebe. Weil Liebe bewirkt etwas Gutes. Und ich weiß, dass Kinder, die so behandelt werden, da kommt nichts Gutes raus. Das muss schief gehen. Das nährt nur das Ego und die Selbstliebe vielleicht. Und es gibt sowas natürlich wie zum Beispiel, das nennt man Tough Love, also praktisch liebevolle Strenge. Etwas ganz Wichtiges, was wir als Gesellschaft verlernt haben, großenteils, in vielen Bereichen. Aber ich sage das nur, weil Gott hat eine liebevolle Strenge. Das sagt uns das Neue Testament ganz klar. Sieh die Güte Gottes an, sagt Paulus, und die Strenge Gottes. Beides. Weil beides ist ein Ausdruck seiner Liebe. Und denkt einmal darüber nach, Gott der Vater, die Liebe selbst, der Gott der Liebe, ließ Jesus leiden. Und zwar nicht nur so ein bisschen leiden, sondern er ließ ihn so stark leiden, dass man sagen konnte, wie kann Gott sowas zulassen? Wie kann das sein? Und was aussah wie eine brutale Strafe, war in Wirklichkeit der größte Liebesakt, den man sich vorstellen kann. Und deswegen heißt es eben, diese Stelle, die wir am Anfang gelesen haben, Gott erwies oder erweist seine Liebe uns gegenüber darin, dass er Jesus gab, als wir noch Sünder waren. Das ist der Ausdruck der extremsten Liebe. Er ließ Jesus brutal hinrichten, auf brutalste Weise, und das war ein Ausdruck seiner Liebe. Das passt überhaupt nicht menschlich gesehen zusammen, aber das ist, wovon wir reden. So, was ist jetzt die Lösung? Das sind die Fallstricke und was ist die Lösung? Zum Schluss ganz kurz, was ist die Lösung? Und die Lösung, kann ich euch sagen, hat immer was mit dem Heiligen Geist zu tun. Weil er uns gegeben wurde als Helfer, als Lösungsbringer. Und wie schon gesagt, Römer 5, Vers 5, die Liebe Gottes ist ausgegossen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Es ist so geschehen. Und das ist die Lösung Nummer eins natürlich vom Vater. Gott weiß, wie wir sind. Menschen sind Menschen. Er weiß, dass wir nicht in der Lage sind, ohne seine Hilfe so zu lieben, wie er es möchte. Und deswegen hat er uns den Geist Gottes gegeben. Und Nummer eins möchte ich sagen hier, was wir tun können. Was ist die Lösung? Lasse dich täglich neu vom Geist Gottes erfüllen. Warum? Damit wir in der Lage sind, die Liebe Gottes weitergeben zu können. Damit es nicht dabei bleibt, nur einfach nett zu sein, ein netter Mensch zu sein, sondern damit wir in der Lage sind, so zu lieben, diese Welt, die Gott so geliebt hat, so zu lieben, wie er das möchte durch uns, um herzugehen wie Jesus und wohl zu tun. Das schaffen wir nur, wenn wir jeden Tag uns neu erfüllen zu lassen. Das ist ja auch das, was Jesus war. Das heißt dort, Jesus Christus erfüllt, gesalbt mit dem Heiligen Geist, ging umher. Jesus ging nicht umher einfach nur in seiner Menschlichkeit, sondern Jesus ging umher gesalbt in der Kraft des Heiligen Geistes. Und das brauchen wir jeden Tag. Wisst ihr, es gibt eine Stelle im Hohen Lied, das fängt so an. Da sagt der Schreiber im Hohen Lied, Salomo war es, deine Liebe ist köstlicher als Wein. Diese Aussage ist gewaltig. Deine Liebe ist köstlicher als Wein. Und was es zeigt ist, dass der Geist der Liebe in uns einen stärkeren Effekt haben kann auf uns als jede Droge. Wenn wir uns dem Geist Gottes ausliefern jeden Tag und sagen, komm Heiliger Geist und uns erfüllen lassen von ihm, das ist das, wo wir erleben, dass seine Liebe besser ist als Wein. Das führt uns in diesen Liebesrausch, der uns befähigt, in seiner Liebe zu leben. Und denkt einfach an das, was Judith, die Stelle, die uns Judith gesagt hat, dass in der letzten Zeit die Liebe der meisten, heißt es, erkalten wird. Und das ist der Konflikt, das ist der Kampf, in dem wir sind. Und wenn wir uns bewusst machen, dass der Geist der Liebe in uns ist und dass wir uns täglich mehr erfüllen lassen können mit diesem Geist der Liebe auch, dann bewahrt uns das davor, dass wir erkalten. Zweitens, rufe ihn zur Hilfe. Und hier kommen wir zu etwas ganz Wichtigem. In Johannes 14,16 heißt es, ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch seine Ewigkeit. Wir wissen, dass der Beistand ist ein anderer Begriff für den Heiligen Geist. Und das Starke ist, wir haben einen Helfer, wir haben einen Beistand. Der Heilige Geist ist uns gegeben, damit er uns hilft. Beistand, dieses Wort ist Parakletos. Es ist, der Parakletos ist der zur Hilfe Herbeigerufene. Und deswegen ist es auch völlig richtig und absolut biblisch zu beten, komm Heiliger Geist. Wenn du etwas anderes gehört hast, wenn du gelehrt worden bist vielleicht, man soll nicht zum Heiligen Geist beten, dann möchte ich dir sagen, das ist Humbug. Biblisch gesehen ist es absoluter Humbug. Das kannst du getrost vergessen, weil der Name Parakletos beinhaltet schon, dass er eine Person ist, die zur Hilfe angerufen wird. Das ist sein Name. Dafür ist er gegeben. Und deswegen möchte ich uns alle ermutigen, so oft wie möglich uns den Geist Gottes hinzugeben und sagen, komm, Heiliger Geist, befähige mich, erfülle mich, weil das macht den ganzen Unterschied. Also ich fühle mich jedes Mal besser, wenn ich das tue, das kann ich euch sagen. Dann weiß ich, dass ich nicht aus den menschlichen Ressourcen allein schöpfen muss und mein christliches Leben leben muss, sondern dann kann ich aus einer göttlichen, übernatürlichen Kraftquelle schöpfen und leben. Drittens, handle vom Geist geleitet, statt von Not getrieben. Wir sollen uns nicht von Not treiben lassen, sondern vom Geist Gottes. Und das vergessen wir, das ist ganz oft, dass wir das vergessen. Und wenn vielleicht das nächste Mal, wenn du einer notdürftigen Person begegnest, irgendwo auf der Straße oder irgendwo, dann mach doch mal Folgendes, dann frage doch mal ganz kurz, Geist Gottes, ich sehe jetzt diese Person, er ist jetzt mein Nächster. Wie möchtest du, dass ich dieser Person deine Liebe weitergebe? Das ist etwas ganz anderes, als wenn man einfach nur hingeht und sagt, oh, da ist jemand, der, ich gebe da ein paar Franken oder Rappen irgendwie. Das sieht so toll aus. Ja? Wir denken, oh, jetzt müssen wir was geben, jetzt müssen wir was spenden oder so. Aber vielleicht möchte der Geist Gottes etwas ganz anderes tun gegenüber dieser Person und dieser Person etwas Gutes erweisen. Also, dass wir nicht aus Schuldgefühl, aus Druck, schlechtem Gewissen irgendetwas tun, sondern dass wir geistgeleitet statt notgetrieben einfach auch uns gebrauchen lassen und handeln. Und am Ende möchte ich euch einladen, dass wir nochmal vielleicht einen ganz kurzen Augenblick uns Zeit nehmen und dem Geist Gottes wirklich mal ganz bewusst einladen, zu beten und sagen, Geist Gottes, komm, ihn als den Helfer, als den Parakletos zu bitten, zu kommen und uns in der kommenden Woche zu reden und uns zu führen. Und vielleicht werden wir erinnert, das ist so das Starke, werden wir erinnert an eine Person. Wie oft ist das schon passiert? Dir vielleicht oder auch mir. Ich weiß das immer wieder, dass man an eine Person erinnert wird, dann sagt man, vielleicht rufe ich die Person einfach mal an. Frag mal, wie es dieser Person geht. Und du wirst erstaunt sein, wie häufig das Impulse sind vom Heiligen Geist. Genau in dem richtigen Augenblick vielleicht eine WhatsApp-Nachricht schickst oder irgendetwas Gutes tust. Seid ihr dabei, in der nächsten Woche einfach euch leiten zu lassen, dass der Geist der Liebe Gottes, der Geist, der in uns hineingegossen worden ist, der uns gegeben ist, ihn einfach durch uns wirken zu lassen, damit unser Nächster die Liebe Gottes erfährt. Ich möchte einfach nochmal beten und möchte ich einladen, einfach nochmal diesen kurzen Augenblick einfach zu hören, hinzuhören und ihm Raum zu geben. Vater, wir danken dir für dein Reden. Wir danken dir, dass du der Geist der Liebe bist, ausgegossen in unsere Herzen. Danke, Herr, dass wir nicht nur mit einem Auftrag betraut sind, sondern dass du uns die Fähigkeit gegeben hast, diesen Auftrag zu erfüllen. Ich bete, Geist Gottes, dass du zu uns redest, gerade jetzt und auch während der kommenden Woche, wie du uns gebrauchen möchtest, damit Menschen, die in unserem Verantwortungsbereich sind, etwas von dir empfangen. Jesu Namen.
sing of your love forever.
I could sing of your love forever.
I could sing of your love forever.